Hallo liebe Studis! Wie angekündigt gibt es auch in der Vorlesung zur freien Zeit ein paar Podcast-Folgen. Unter anderem gab es den Wunsch, nochmal was zum Thema Dreiecksmatrizen zu machen. Deswegen heißt diese Podcast-Folge Meine Matrix hat drei Ecken. Dreiecksmatrizen sind ziemlich großartig und ich werde gleich nochmal kurz durchgehen, warum, also was die Themen sind, bei denen Dreiecksmatrizen besonders großartig sind. Dann gibt es zwei Beispiele und ein paar Hinweise auf Spin-offs. Los geht's. Dreiecksmatrizen sind toll, unter anderem deshalb, weil man den Rang leicht ablesen kann, weil man dann schon einen Test auf Invertierbarkeit hat und wenn man die Inverse ausrechnen möchte, ist man dann auch schon auf dem halben Weg dahin. Als Matrizen in linearen Gleichungssystemen sind Dreiecksmatrizen großartig, weil man da sofort die, falls es eine Lösung gibt, sofort eine Lösung ablesen kann. Dann kann man bei Dreiecksmatrizen sehr einfach die Determinante ausrechnen. Es wird eine extra Podcast-Folge geben zum Thema Determinanten. Da gehe ich nochmal auf ein paar Punkte ein, die ich in der letzten Vorlesung angerissen habe, erkläre die Formeln und so ein bisschen Hintergrund. Dann haben Sie schon mal sozusagen eine Vorschau auf das, was dann zu Beginn des Sommersemesters in der linearen Algebra passiert. Außerdem kommt dann im Sommersemester auch noch viel mehr zum Thema lineare Abbildung und Abbildungsmatrizen. Und auch als Abbildungsmatrizen sind Dreiecksmatrizen ziemlich toll. Ich werde an den Beispielen, die gleich kommen, erläutern, was ich damit meine. So ein paar Eigenschaften kann ich Ihnen jetzt noch nicht so gut erklären, weil uns da noch Begriffe fehlen. Aber ein bisschen was kann ich schon andeuten. Los geht's! Beispiel 1 ist die Matrix. Folgende Matrix der Größe 4 kreuz 4 und zwar definiert über den reellen Zahlen. 1, 0, 2, 1, minus 1, minus 1, 0, minus 2, 3, 0, 1, 0 und 0, 1, minus 1, 2. Ich habe jetzt die Zeilen vorgelesen. Diese Matrix möchte ich umformen zu einer Dreiecksmatrix. Da haben wir ein Verfahren, das uns sagt, wie das geht. Wir fangen mit der ersten Zeile an und versuchen da alles bis auf den ersten Eintrag ganz oben links zu 0 zu machen. Und dann gehen wir in die nächste Zeile und so weiter. Das heißt, da lege ich jetzt einfach los. Um in der ersten Zeile Nullen zu erzeugen, benutze ich die Additionsmatrizen A13-2 und A14-1. Wenn ich die benutze, dann gehen die 2 und die 1, die oben in der ersten Zeile an der dritten und vierten Stelle stehen, weg und werden zu 0. Wenn ich diese beiden Additionsmatrizen jetzt auf die Matrix loslasse, dann entsteht die neue Matrix 1, 0, 0, 0, minus 1, minus 1, 2, minus 1, 3, 0, minus 5, minus 3 und 0, 1, minus 1, 2. Jetzt kommt die zweite Zeile. Da wollen wir rechts von der Diagonale auch Nullen erzeugen. Da stören also jetzt die 2 und die minus 1, die da rechts stehen. Und das können wir erledigen, indem wir die zweite Spalte benutzen. Ich nehme die Additionsmatrizen A, 2, 3, 2 und A24-1. Dann gehen die 2 und die minus 1 weg, werden zu 0. Und wie verändert sich die Matrix insgesamt? Na, wenn wir das ausrechnen, kommt raus 1, 0, 0, 0, minus 1, minus 1, 0, 0, 3, 0, minus 5, minus 3 und 0, 1, 1, 1. Na, das sieht doch schon ziemlich gut aus. Was stört noch? Es stört in der dritten Zeile noch die minus 3 ganz hinten. Wenn die weg ist, dann haben wir eine Dreiecksmatrix. Ja, kurz und schmerzlos. Die Additionsmatrix A34 in Klammern minus 3 Fünftel, die tut's. Denn wenn wir minus 5 mit minus 3 Fünfteln multiplizieren, dann kommt 3 raus und 3 plus minus 3 ist 0. Das heißt, auf die Art und Weise kriegen wir die minus 3 hinten weg. Und die Matrix, die zum Schluss rauskommt, ist, ich lese die Nullen nicht vor, ich sage nur, was im Dreieck steht. Oben eine 1, dann minus 1, minus 1, dann 3, 0, minus 5 und dann die letzte Zeile ist 0, 1, 1, 2 Fünftel. Ja, so sieht's aus. Das ist unsere Dreiecksmatrix. Und was ist da jetzt alles los? Wir gehen mal die Punkte durch, die ich vorher angesprochen habe. Der Rang. Ja, was ist der Rang dieser Matrix? Da bespreche ich jetzt das Verfahren, das ich in der Vorlesung auch schon ein paar Mal benutzt habe, und was sich bei mir einfach bewährt hat. Es gibt haufenweise andere Möglichkeiten, wie man den Rang bestimmen kann. Manche Leute sind sehr gut darin und sehr schnell, das einfach zu sehen. Ich mache es auch manchmal durch Hingucken. Aber wenn ich mir nicht ganz sicher bin, Dann habe ich so ein Verfahren, wie ich so der Reihe nach die Vektoren durchgehe, immer einen dazu nehme und gucke, was passiert. Und bei Dreiecksmatrizen funktioniert dieses Verfahren besonders gut. Da kann man tatsächlich durchgehen in der richtigen Reihenfolge und hingucken, mit sehr wenig Argumentationsaufwand den Rang bestimmen. Wie würde das hier aussehen? Na, ich gucke mir den ersten Zeilenvektor an. 1, 0, 0, 0. Das ist babyleicht. Der erzeugt den Teilraumerzeugnis von 1, 0, 0, 0 in R hoch 4. Und der hat natürlich Dimension 1. Denn er wird erzeugt von einem Vektor, der nicht der Nullvektor ist. Okay. Jetzt nehmen wir den zweiten Zeilenvektor dazu. Der zweite Vektor minus 1, minus 1, 0, 0 liegt nicht im Erzeugnis des ersten Zeilenvektors, denn der hat an der zweiten Stelle ja keine 0 stehen. Heißt also, wenn wir den jetzt mit dazu nehmen, dann kommt ein größerer Teilraum von R hoch 4 raus. Oder anders gesagt, die Menge, die aus den beiden ersten Zeilenvektoren besteht, ist linearunabhängig. Und die beiden Vektoren sind verschieden und die Menge, die da rauskommt, hat jetzt zwei Vektoren drin und ist linearunabhängig. Dementsprechend ist diese Menge dieser beiden Vektoren eine Basis für das Erzeugnis dieser beiden Zeilenvektoren. Und da das zwei sind, ist jetzt die Dimension des Erzeugnisses 2. Und so können wir weitergehen. Wir nehmen den dritten Zeilenvektor. Der hat an der dritten Stelle keine 0 stehen. Deswegen liegt er nicht im Erzeugnis der ersten beiden Zeilenvektoren. Deswegen wird das wieder größer. Jetzt gucken wir uns die drei Vektoren an, sehen, dass die paarweise verschieden sind und eine linearunabhängige Menge bilden. Und die Dimension wird 3. Und dann kommt die letzte Zeile dazu. Da sehen wir auch wieder, die letzte Zeile liegt nicht im Erzeugnis der anderen drei darüber. Und deswegen kommt dann da insgesamt Dimension 4 raus. Die Matrix hat also Rang 4, das ist voll. Dann purzeln alle anderen Ergebnisse einfach so raus, zum Beispiel, dass die Matrix invertierbar ist. Man könnte jetzt weitermachen mit dem Verfahren zur Invertierbarkeit. Was noch? Als Matrix in einem linearen Gleichungssystem wäre diese Matrix toll, denn egal ob die Dreiecksmatrix oder die ursprüngliche, diese Matrix wäre da super, denn sie hat vollen Rang. Und wenn der Rang voll ist, dann wissen wir, dass es immer genau eine Lösung für das Gleichungssystem gibt, egal was der Ergebnisvektor ist. Also Trick für Sie, wenn Sie Gleichungssysteme basteln wollen, ganz viele, die immer nur genau eine Lösung haben, dann können Sie solche Matrizen benutzen, denn egal was Sie als Ergebnisvektor nehmen, es kommt immer genau eine Lösung raus. Das ist sehr praktisch. Die Determinante einer solchen Matrix kann man sehr leicht ausrechnen. Wie gesagt, Spin-off später. Denn bei Dreiecksmatrizen kann man die Determinante als Produkt der Diagonalelemente hinschreiben. Und in diesem Fall ist es dann einfach 1 mal minus 1 mal minus 5 mal 2 Fünftel. Da kommt was raus, was nicht 0 ist. Und wir werden in der Vorlesung später beweisen, dass die Determinante einer Matrix genau dann nicht 0 ist, wenn diese Matrix invertierbar ist. Und das ist sie genau dann, wenn sie vollen Rang hat. Das heißt, wir haben auf einmal ganz viele gleichwertige Aussagen zum Thema Rang und Invertierbarkeit. Die Determinante einer Matrix kann man häufig sehr schnell ausrechnen. Und das ist gut, weil man dann zum Beispiel sowas wie Invertierbarkeit überprüfen kann, ohne dass man das Verfahren zur Invertierbarkeit durchlaufen muss. Sehr praktisch. Und hier kommt jetzt noch was für Spezies, und zwar für Abbildungsspezies. Nehmen wir uns mal die Dreiecksmatrix her und stellen uns vor, dass das die Abbildungsmatrix sei für einen Vektorraumhomomorphismus von R4 nach R4. Wir haben irgendeine Basis B-Hut von R4, nennen wir die Abbildung Alpha, und wir interpretieren jetzt diese Dreiecksmatrix als Abbildungsmatrix M-Alpha B-Hut B-Hut. Warum ist jetzt diese Dreiecksmatrix für uns interessant? Na, weil wir jetzt verstehen können, was mit den Teilräumen passiert, die jeweils von Teilmengen unserer Basis aufgespannt werden. Ich mache das mal ein bisschen konkreter. Wenn Sie den ersten Basisvektor betrachten, wie wird der abgebildet? Na, da müssen wir in die erste Zeile der Matrix gucken. Da steht 1, 0, 0, 0. Das heißt, der erste Basisvektor wird auf sich selbst abgebildet. Der vom ersten Basisvektor erzeugte Teilraum wird dann auch auf sich selbst abgebildet von Alpha. Und später in der Vorlesung nennen wir das dann Alpha-Invarianz. Wir sagen dann, dieser Teilraum ist Alpha-Invariant, er wird von Alpha in sich selbst hinein abgebildet. Nehmen wir jetzt den zweiten Basisvektor mit dazu, dann kriegen wir einen zweidimensionalen Teilraum von R hoch 4 und schauen wir mal, was die Abbildung Alpha macht. Der erste Vektor geht auf sich selbst, der zweite geht auf minus den ersten plus minus einmal den zweiten. Das ist eine Linearkombination, die auch wieder in der Menge B1, B2, wenn das die Namen der Basisvektoren wären, ausgedrückt werden kann. Das heißt, die beiden ersten Basisvektoren werden von Alpha in den Teilraum hinein abgebildet, der von den beiden Basisvektoren erzeugt wird. Heißt also, der von den ersten beiden Basisvektoren aufgespannte Teilraum ist auch Alpha-invariant. Jetzt nehmen wir den dritten dazu und sehen auch wieder, wenn wir mit Alpha abbilden, dann benutzen wir nur den ersten und den dritten. Insbesondere benutzen wir den vierten nicht. Das heißt, der von den ersten drei Basisvektoren aufgespannte Teilraum wird von Alpha in sich selbst hinein abgebildet. Sie sehen, dass man Dreiecksmatrizen benutzen kann, falls die Abbildungsmatrizen sind zu einer Abbildung, die uns gerade interessiert. Dann kann man die benutzen, um zu sehen, dass man alpha-invariante Teilräume hat. Und alpha-invariante Teilräume sind deshalb interessant, weil man die Abbildung Alpha dann auf diesen Teilraum einschränken kann. Und dann hat man auf einmal einen Raum mit kleinerer Dimension. Die Dimension eines Teilraums ist ja, wenn das ein echter Teilraum ist, kleiner als die Dimension des großen Raumes. Und dann kann man darauf die Abbildung betrachten und kann zum Beispiel Induktionsargumente machen. Das ist sehr praktisch. So, das war der Ausflug für Spezies zum Thema Abbildungsmatrizen. Ich möchte noch ein zweites Beispiel besprechen mit einer Matrix, die sich ein bisschen anders verhält, wenn man sie umformt zu einer Dreiecksmatrix. Und zwar ist das folgende Matrix, wieder Zeile für Zeile vorgelesen. 0, 0, 2, 0, 1, minus 1, 0, minus 3, minus 1, 1, 1, 3 und 1, minus 1, 0, minus 4. Diese Matrix möchte ich auch wieder zu einer Dreiecksmatrix umformen. Jetzt stört mich in der ersten Zeile so ein bisschen, dass der einzige von 0 verschiedene Eintrag nicht ganz links steht. Da könnte ich jetzt mit mehreren Additionsmatrizen hantieren. Ich kann aber auch tauschen. Denn wir haben ja besprochen, dass auch Tauschmatrizen invertierbar sind. Die ändern den Rang nicht, wenn man eine Matrix damit multipliziert. Und wenn uns jetzt also so Sachen wie Rang und Invertierbarkeit interessieren, dann dürfen wir auch tauschen, um zu einer Dreiecksmatrix zu kommen. Okay, machen wir das. Wir tauschen. Danach kommen noch Umformungen mit der zweiten Spalte. Und dann kommen wir insgesamt auf eine Dreiecksmatrix. Ich sage Ihnen mal, was für Schritte ich gemacht habe, aber ich nenne Ihnen nicht die Matrizen, die unterwegs rauskommen, sondern nur das Endergebnis. Okay, zuerst tausche ich die erste und die dritte Spalte und dann benutze ich die Additionsmatrizen A231 und A24-3. Damit komme ich auf eine Dreiecksmatrix und zwar sieht die folgendermaßen aus. 2, 0, 0, 0, 0, minus 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, minus 1, 0, minus 1. Okay, schauen wir uns die Matrix an und zwar vor dem gleichen Hintergrund wie vorher. Wir beginnen mal mit dem Rang. Erste Zeile, okay, das ist wieder ein eindimensionaler Teilraum von R4, der da aufgespannt wird. Dann gucken wir uns die zweite Zeile an und sehen, dass der zweite Zeilenvektor nicht im Erzeugnis des ersten liegt. Die beiden Vektoren bilden eine linear unabhängige Menge der Größe 2. Das Erzeugnis hat Dimension 2. Jetzt kommt der dritte Vektor dazu und hier passiert jetzt was anderes als vorher. Denn man kann 1, 1, 0, 0 mit Hilfe von den ersten beiden Zeilenvektoren der Matrix darstellen. Heißt also, das Ding liegt im Erzeugnis der ersten beiden Zeilenvektoren und damit wird die Dimension jetzt nicht größer, wenn man den dazu nimmt. Anders ausgedrückt, die ersten drei Zeilenvektoren sind paarweise verschieden, bilden aber keine linear unabhängige Menge. Sie erzeugen also auch keinen dreidimensionalen Teilraum von R hoch 4, sondern nur einen zweidimensionalen Teilraum. Ich kann sozusagen das Erzeugnis dieser drei hinschreiben, habe dann ein erzeugendes System, aber das ist kein minimales. Ich kann den dritten Vektor einfach weglassen. Der trägt nichts Neues dazu bei. Aha, jetzt sehe ich also, der Rang kann schon nicht mehr voll sein. Denn wenn der Rang voll werden soll, dann muss ja wirklich in jeder Zeile was Neues dazukommen. Aha, der Rang kann jetzt noch 2 oder 3 sein. Und dafür schauen wir in die letzte Zeile. Das ist jetzt wieder ein Vektor, der nicht im Erzeugnis der übrigen liegt. Da sehen wir hinten nämlich diese minus 1. Das heißt, insgesamt bekommen wir jetzt, wenn wir diese 4 Vektoren hinschreiben und das Erzeugnis davon, dann bekommen wir insgesamt einen Raum, ein Teilraum von R hoch 4 der Dimension 3. Nochmal, wie könnte man es jetzt sehen? Ich schreibe die 4 Vektoren hin. Ich erkenne, dass einer davon sich durch zwei andere ausdrücken lässt. Das heißt, in dem erzeugenden System ist der sozusagen überflüssig. Ich kann den rauswerfen. Die drei Vektoren, die dann noch da sind, die bilden ein minimales erzeugenden System, deswegen eine Basis. Die Größe ist 3, also ist die Dimension 3. Die Matrix hat also Rang 3 und das konnten wir wieder an der Dreiecksform ganz schnell ablesen. Dementsprechend ist sie nicht invertierbar, denn der Rang ist nicht voll. Wir müssen jetzt nicht weiter argumentieren. Die Determinante kann ich wieder bestimmen als Produkt der Diagonalelemente und dann sehen wir, dass da 0 rauskommt. Das heißt, man kann wieder das anwenden, was ich vorhin gesagt habe. Eine Matrix ist genau dann invertierbar, wenn die Determinante nicht 0 ist. Jetzt ist sie 0, das heißt, die Matrix ist nicht invertierbar. Dann ist auch die ursprüngliche Matrix nicht invertierbar, denn so Eigenschaften wie Invertierbarkeit oder voller Rang werden ja nicht beeinflusst durch die Multiplikation mit Tausch- oder Additionsmatrizen. Vorsicht, der Wert der Determinante ändert sich, wenn man Tauschmatrizen anwendet. Das machen wir später, aber ob die Determinante 0 ist oder nicht 0, das ändert sich nicht, wenn man Tauschmatrizen anwendet. Das heißt, all unsere Argumente funktionieren genauso, wie ich das erklärt habe. Dann, was hatten wir noch? Lineare Gleichungssysteme, naja. Wenn wir jetzt eine solche Matrix als Koeffizientenmatrix in einem linearen Gleichungssystem haben, dann passiert was anderes als im ersten Beispiel. Zur Erinnerung, im ersten Beispiel gab es immer, unabhängig vom Ergebnisvektor, genau eine Lösung. Das lag daran, dass die Matrix quadratisch ist und ihr Rang voll ist. Und im Beispiel 2 ist das nicht so, der Rang ist nicht voll. Wenn wir uns erinnern, wie das jetzt war bei Koeffizientenmatrizen, deren Rang nicht voll ist, da gab es zwei Möglichkeiten. Es gibt gar keine Lösung oder es gibt viele Lösungen. Na, gar keine Lösung gibt es dann, wenn der Ergebnisvektor unseres Gleichungssystems nicht im Zeilenraum der Matrix liegt. Das heißt, der Rang der erweiterten Koeffizientenmatrix müsste dann 4 sein statt 3. Und die andere Möglichkeit ist, dass es viele Lösungen gibt und das ist genau dann der Fall, wenn der Ergebnisvektor im Erzeugnis des Zeilenraums liegt. Heißt also, dass die erweiterte Koeffizientenmatrix immer noch Rang 3 hat. Ein wichtiger Unterschied, den ich hier festhalten möchte, ist jetzt der. In Beispiel 1 hat, wenn man da die Matrix als Koeffizientenmatrix interpretiert für ein lineares Gleichungssystem, dann ist die Anzahl der Lösungen, die es gibt, unabhängig davon, was der Ergebnisvektor ist. Im zweiten Beispiel ist das nicht so. Im zweiten Beispiel gibt es 2 Möglichkeiten, wie groß die Lösungsmenge sein kann und es hängt vom Ergebnisvektor ab, was passiert. Das ist ein wichtiger qualitativer Unterschied, finde ich. Und manchmal kommt man in Prüfungen, wenn man über das Thema redet, auf genau solche Fragen. Da finde ich wichtig, dass Sie das dann schon mal gehört haben. Ja, und jetzt wieder für die Spezies. Wenn diese Dreiecksmatrix eine Abbildungsmatrix wäre, mit Notation wie vorhin, die Abbildung heißt Alpha, unsere Basis heißt B-Hut, dann können wir auch wieder mit invarianten Teilräumen argumentieren. Aber diesmal passiert noch was anderes Spannendes und darauf möchte ich hinweisen. Nehmen Sie mal die ersten 3 Basisvektoren und den davon erzeugten Teilraum von R hoch 4. Der hat Dimension 3, denn wir haben ja 3 Basisvektoren genommen, 3 paarweise verschiedene. Und jetzt schauen Sie mal, was passiert, wenn wir die abbilden. Der erste geht auf 2 mal sich selbst, der zweite geht auf minus 1 mal sich selbst und der dritte geht auf 1 mal erster plus 1 mal zweiter. Das steht in der Matrix. Da habe ich jetzt die Dreiecksmatrix benutzt. Heißt also, dass nicht nur der von den ersten 3 Vektoren erzeugte Teilraum von Alpha in sich selbst hinein abgebildet wird, nein. Er wird sogar abgebildet hinein in das Erzeugnis der ersten beiden Basisvektoren. Den dritten haben wir nicht mehr gebraucht, um die Bilder darzustellen. Oder anders gesagt, wenn ich das Erzeugnis der ersten 3 Basisvektoren betrachte und das dann mit Alpha abbilde, dann kommt ein Teilraum von R hoch 4 raus, der nur noch Dimension 2 hat. Vorher hatte er Dimension 3. Heißt also, durch das Abbilden geht quasi etwas verloren. Und das bestätigt nochmal sehr schön, und man sieht auch, wo es passiert in der Matrix, das bestätigt, was wir in der Vorlesung besprochen haben. Die Dimension des Bildes ist der Rang der Abbildungsmatrix. In diesem Fall ist der Rang nur 3. Das heißt, wir wussten schon, dass das Bild nicht der ganze R hoch 4 sein kann. Und wir können sogar ganz konkret sehen, wo was verloren geht. Denn, ja, wie gesagt, das Erzeugnis der ersten 3 Basisvektoren wird nach dem Abbilden mit Alpha zu einem Teilraum von R hoch 4, der nur noch Dimension 2 hat. Ja, das war, glaube ich, erstmal alles, was ich zum Thema Dreiecksmatrizen sagen wollte. Wer auch immer die Frage gestellt hat, hat jetzt hoffentlich die Art von Input bekommen, die er oder sie brauchte. Melden Sie sich gerne, wenn Sie hier noch Rückfragen haben oder wenn ich irgendein Thema nicht ausführlich genug besprochen habe. Viel Spaß weiterhin mit Dreiecksmatrizen und bis zur nächsten Folge. Matrizen sind gar wunderliche Geschöpfe. Vieles an ihnen bleibt beim ersten Blick verborgen. Was ist der RAM? Ist die Matrix invertierbar? Was ist die Determinante? Bei meiner Matrix mache ich mir da gar keine Sorgen, denn meine Matrix hat drei Ecken. Sie ist eine Dreiecksmatrix. Über der Diagonale stehen nur noch lauter Nullen, alles ist sehr übersichtlich. Meine Matrix hat drei Ecken. Sie ist eine Dreiecksmatrix. Oben, unten, ganz egal. Je weniger drin steht, desto besser kann ich rechnen. Stellen wir uns vor, meine Schulklasse sei voller Gleichungsspezies. Alles bis zu drei Gleichungen und Unbekannten rechnen die ganz locker aus. Ich brauche eine Challenge. Fünf Gleichungen und fünf Unbekannte. Doch in den Beispielaufgaben, da sind so viele Tippfehler. Wenn ich jetzt anfange, das alles zu Fuß nachzurechnen, dann rechne ich erstens 3 Tage, zweitens verrechne ich mich dann selber auch noch und dann muss ich ja auch noch irgendwelche didaktisch sinnvollen Hinweise geben. Das heißt, ach ja, und Tipps muss ich mir auch überlegen. Das heißt, wie kriege ich das hin, dass ich da jetzt selber nicht 3 Tage herumrechne? Ach klar, lineare Algebra. Also Moment, ich nehme den Gauß-Algorithmus, forme die Matrix zu einer Dreiecksmatrix um, denn dann kann ich den Rang ganz leicht ablesen, ich kriege sofort die Lösungsmenge raus und dann kann ich, ach so, natürlich, dann kann ich den Schwierigkeitsgrad auch anpassen. Ich kann nämlich entweder an der Matrix ein bisschen wackeln oder ich kann am Ergebnisvektor einfach ein bisschen rumwackeln und dann kriege ich eine Lösung, genau eine oder gar keine oder vielleicht auch viele, kann das ganz leicht variieren, denn die Studis kennen ja die Dreiecksmatrix nicht, die kennen ja nur ich. Und,
Rebecca?
Moment, Moment, und dann kann ich nämlich auch durch die Umformung, die ich gemacht habe, um zur
Rebecca,
Dreiecksmatrix,
komm auf den Punkt.
dann kann ich denen viel besser Tipps geben. Okay. Meine Matrix hat drei Ecken. Sie ist eine Dreiecksmatrix. Über der Diagonale stehen nur noch lauter Nullen, alles ist sehr übersichtlich. Meine Matrix hat drei Ecken. Sie ist eine Dreiecksmatrix. Oben, unten, ganz egal. Je weniger drin steht, desto besser kann ich rechnen. Meine Matrix hat drei Ecken. Sie ist eine Dreiecksmatrix. Über der Diagonale stehen nur noch lauter Nullen. Alles ist sehr übersichtlich. Und alle! Meine Matrix hat drei Ecken. Sie ist eine Dreiecksmatrix. Oben, unten, ganz egal. Je weniger drin steht, desto besser kann ich rechnen. Nochmal! Meine Matrix hat drei Ecken. Sie ist eine Dreiecksmatrix. Über der Diagonale stehen nur noch lauter Nullen. Alles ist übersichtlich. Meine Matrix hat drei Ecken. Sie ist eine Dreiecksmatrix. Oben, unten, ganz egal. Je weniger drin steht, desto besser kann ich rechnen. Sehr gut, passt.